Ich habe vor einer Weile die Predigt gefasst, oder einmal den Termin. Ich habe gefunden, wow, das ist super, Anfangsjahr, ein sehr ermutigendes Wort da gemeint. Ich habe mir meine Gedanken gemacht und habe dann bald gemerkt, es ist nicht dran. Es ist ein anderes Thema dran. Es war vielleicht klar, da gibt es nur einen Text dazu. Und eine Woche vorne hat mir der Herr einen anderen Text aufs Herz gelegt, das gleiche Thema, aber einen anderen Text, muss ich sagen, der passt viel besser. Viel einheitlicher, viel vielfältiger. Und so werde ich heute über den Epheser 4, 25 bis 32 reden. Kein einfaches Wort, nicht unbedingt nur ein schönes Wort, aber Gottes Wort. Und da heisst es im Epheser 4, 25 bis 32, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien ferne von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. In Christus. Der Paulus schreibt ganz viel über das Gemeinsleben. Über den Umgang miteinander, über das Verhalten miteinander. Und sein Schwergewicht liegt auf der Kommunikation. Und wir alle wissen, Kommunikation ist nicht immer ganz einfach. Es ist auch in der Ehe nicht einfach zu kommunizieren, in der Gemeinde oder auch auf der Strasse. Wir stoßen auch da immer wieder an unsere Grenzen. Wie ist es richtig? Wie kann man es gut machen? Und wir leben in einer Zeit, wo gerade Kommunikation einen extrem hohen Stellenwert hat. Wenn man nur bedenkt, was wir alles für Mittel haben zur Kommunikation. Angefangen vom Telefon, über das Natel, Tablet, Mails, SMS, MMS, WhatsApp und. Der Ernst tut sogar über Skype kommunizieren, nach Afrika. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und trotzdem ist es nicht einfacher, miteinander zu kommunizieren. So schnell entstehen auch Missverständnisse oder man legt ein Wort falsch aus, das in einer Mail kommt. Man tut vielleicht auch falsch Gewicht oder liest etwas zwischen den Zielen. Und dass es nicht einfach ist mit der Kommunikation, zeigen ja auch all die Kurse, die man besuchen kann. Mikroclub, Schule, Benedikt, all die machen Kurse zur Kommunikation. Ich habe auch mal Kommunikation studiert, anderthalb Jahre. Gemeinden bieten Kommunikationskurse an, die VBS und so weiter. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo man sieht, aha, offensichtlich ist auch im christlichen Bereich Kommunikation nicht immer ganz einfach. Natürlich gibt es einfachere und schwierigere Wege. Ich habe im Moment den einfachen Weg, weil ich habe das Mikrofon und ihr nicht. Und ich kann reden und ihr hört zu. Das ist mal technisch einfacher. Aber kommt das, was ich sage, bei euch an? Versteht ihr das, was ich will sagen oder versteht ihr ganz etwas anderes? Geht uns ja im Leben immer wieder so, dass wir etwas sagen Uns gegenüber versteht ganz etwas anderes. Oder versteht es falsch oder interpretiert noch etwas, was ich gar nicht gesagt habe. Es gibt so ein Kommunikationsmodell. Das kennen alle mit dem Sender und Empfänger und den Störungen in der Mitte und so weiter. Das passiert im Alltag. Unbewusst. Und manchmal ist es dann gut, wenn der Sender und der Empfänger vielleicht nochmal miteinander kontaktet, wenn man merkt, da gibt es eine Störung dazwischen. Und der Paulus redet in unserem Text von der innergemeindlichen Kommunikation. Er sagt uns, wie wir sollen miteinander umgehen, wie wir sollen miteinander reden und eben wie nicht. Ich habe den Text in drei Teile gegliedert. Der erste Teil hat den Titel «Wahrhaftig und nicht verlogen». Der zweite «Konstruktiv und nicht destruktiv». Und der dritte Teil «In Liebe und nicht verbittert». Der erste Abschnitt sehen wir da. Vor unserem Text redet Paulus vom veränderten Leben. Er redet von dem, dass wir den alten Menschen ablegen, wenn wir Jesus angenommen haben. Und einen neuen Menschen anlegen. Das Alte vergeht und das Neue wird sein. Er redet vom neuen Menschen. Er redet also jetzt von den Gläubigen. Von den Gläubigen und was der Wandel vom Alten zum neuen Leben soll bewirken, wie sich soll verändern. Er redet also zu der Gemeinde. Gerade der Epheserbrief als Gemeindebrief, da ganz ein gutes Beispiel. Und als erstes sagt Paulus, wir sollen die Lüge ablegen und die Wahrheit reden. Mit unseren Brüdern. Das sind selbstverständlich auch die Schwestern gemeint. Wir sollen also in der Gemeinde wahr sein. Wir sollen Wahrheit miteinander reden. Und wieso? Weil wir miteinander lieb Christi sind. Wir als Gemeinde, all Gläubigen, aber auch weltweit sind wir lieb Christi. Und im Lieb Christi darf es keine Lüge geben. Dass es nicht ganz einfach ist und dass Menschen so ein bisschen einen Hang haben zur Unwahrheit, lesen wir ja auch schon im Alten Testament, denkt Mose, 2. Mose 20, 16, das kennen alle. Dort heisst, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Also schon im Alten Testament gibt uns Gott da den Auftrag, da vorsichtig zu sein und in der Wahrheit zu leben. Gott weiss, wie es in unseren Herzen aussieht. Und wir alle wissen, dass es manchmal nicht nur schön ist. Aber wir wissen auch alle, wer hinter der Lüge steht. Hinter der Lüge steht Satan. Das sagt uns auch Jesus ganz klar, er ist der Vater der Lüge. Lesen wir im Johannes 8, Vers 44. Satan steckt dahinter. Er will uns zur Lüge verführen. Er ist der, wo uns vorspielt, dass Ansehen wichtiger ist als die Wahrheit. Er tut uns eingeben, dass mein Eigenwohl doch über dem Wohl der Gemeinschaft stehen soll. Dass ich wichtiger bin als die anderen. Dass Selbstsucht, Geiz und Stolz höher erscheinen als Grosszügigkeit, Liebe und Anteilnahme. Und dort, wo es ihm gelingt, ein Glied auch aus der Gemeinde zu verführen, zur Lüge, zur Unwahrheit, dort hat er auch ein Einfallstor gefunden in die Gemeinde. Wir sind Glieder der Gemeinde. Er hat das Ziel, Gemeinschaft zu zerstören. Satan ist nicht der, der Gemeinschaft fördern will, sondern er will sie trennen, er will sie auseinanderbringen. Und dort, wo die Lüge in die Gemeinde kommt, entsteht auch Scheinheiligkeit. Dort, wo wir nicht mehr können, zu dem stehen, wie wir sind. Und darum sagt er, der Paulus, redet die Wahrheit untereinander. Wenn wir nicht wahr sein können in der Gemeinde und untereinander, dann passiert es, dass nicht mein wahres Ich in die Gemeinde kommt, sondern eine Maske, eine Fassade, dass wir uns etwas vorspielen, dass wir gar nicht wahr sein können in dem, wie es uns geht, dass wir auch nicht zu unserem geistlichen Zustand stehen können, dass wir vielleicht gar nie über den Glauben miteinander reden. Auch das kann Einzug nehmen in der Gemeinde. Wir sollen also wahrhaftig sein miteinander. Und wieso? Weil das Segen bringt. Es soll Segen bringen, unser Reden. Und wenn wir Segen wollen, bleiben wir auch in der Wahrheit und geben keinen Raum dem Satan. Das Gleiche auch mit unserem Zorn. Der Paulus sagt, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Auch in der Gemeinde gibt es Missverständnisse, Unstimmigkeiten, wo vielleicht sogar Zorn auslösen. Zorn auf jemanden. Aber Paulus sagt, gebt ihm keinen Raum. Wir sollen dem Zorn keinen Raum geben, weil das uns zur Sünde verleitet. Wir sollen also möglichst schnell unseren Zorn ablegen. Das heisst, auch vergeben, so wie es Jesus da hat. Und Jesus sagt uns, das Ding richtig umheben, dann geht es. In Matthäus 5, 23 und 24. Genau auch das. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Also schnell vergeben, das Problem lösen. Das ist etwas, was mir auch immer wieder sehr schwer fällt. Ich habe da gar kein Hirsch dabei. Im Vergehen, im Schnellvergehen, Konflikt schnell lösen. Aber es ist das Beste. Es macht uns frei. Der Zorn geht weg, weil wenn wir dem Zorn Raum geben, verleitet es uns zur Sünde. Wenn wir den Zorn in uns haben, über etwas, über jemanden, dann fängt es an zu gären. Es gibt so Raum, man hat seine Selbstgespräche. Ich weiß nicht, wer das so kennt. Man dreht es dann so ein bisschen in sich und auf einmal wird eigentlich aus dem nicht so schlimmen, ja, es kommt dann einfach so ein bisschen mehr, weil man es gären lässt. Darum sagt er, dönt nicht den Zorn lassen, dass er nicht sündigt. Er kann Kreis ziehen. Der Zorn kann Kreis ziehen. Und dort fängt die Sünde an. Wenn ich meinen Unmut noch muss meiner Freundin oder meinem Freund erzählen, weißt du, der hat doch. Und so. Da geht es ja nicht nur darum, dass ich Luft machen muss, sondern oft auch darum, dass ich eine Bestätigung will. Dass ich weiss, aha, der sieht das auch so und ist auch dieser Meinung. Also ich kann ja gar nicht so falsch sein mit meinem Zorn, weil ja mein Bruder das auch so sieht. Und dort fangen wir an, auch Unrecht zu tun. Dort fangen wir an, die Liebe zu verlassen. Wir sind uns oft nicht bewusst, dass es immer nur die Halbwahrheit ist, die wir weitergeben. Es ist immer nur eine Sicht und nicht das Ganze. Wir blenden manchmal Sachen einfach aus. Und dort kommt es zu Lüge und Sünde. Und der Teufel hat Raum bekommen. Er hat Raum bekommen in meinem Leben, aber auch in der Gemeinde, wenn wir es zulassen. Wenn wir unser Leben Gott übergeben, dann ist das wie bei einem Haus. Ein Haus hat verschiedene Zimmer. Und in jedem Zimmer wohnt ein Bereich von meinem Leben, eine Angewohnheit. Und wenn wir das Leben Jesus übergeben, dann machen wir all die Türen auf und fallen all die Untermieter raus. Das ist die Idee der Bekehrung. Und füllen die Zimmer neu mit dem Guten, mit dem Geist, mit dem, was Jesus will. mit veränderten Gewohnheiten. Es sieht ganz anders aus nachher in dieser WG, in diesem Haus, weil Jesus Einzug genommen hat. Und darum verändert sich auch unser Leben. Und das verdeutlicht gerade Paulus auch mit dem Bild von dem Dieb. Er sagt, wenn du gestohlen hast und dich bekehrst, dann hör auf zu stehlen, auch wenn du von dem gelebt hast. Geh einem ehrlichen Handwerk nach, so, dass du auch noch am anderen gehen kannst. Verändere dein Leben. Mach das, was nicht gut ist, anders. Nach unserer Bekehrung sollen Leute keinen Platz mehr haben in unserem Leben, sondern wir sollen die Wahrheit reden. Ein zweiter Punkt. Redet Paulus von etwas, wo an ganz vielen Stellen der Bibel auch berichtet wird. Er sagt, dass das faule Gerede und das Geschwätz, schlechtes Geschwätz, nicht soll in unserem Maul gehen. Wir sollen uns also hüten. Das negative Reden über jemanden oder über etwas soll keinen Platz haben. Das lesen wir an ganz verschiedenen Stellen. Also es muss doch so eine Tendenz sein in uns, dass die Bibel uns so viel zu dem sagt. Zum Beispiel im Kolosser 3, 8 bis 10 sagt er, aber jetzt legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Wir sehen da, also auch bei den Kolosser ist das ein Problem gewesen. Das Reden, das Negativreden. Wir alle kennen auch den ganz bekannten Text aus dem Jakobus 3, Vers 5 bis 11, wo es um die Zunge geht. Die Zunge, die ein Feuer kann sein, ein Waldbrand kann entfachen. Eine Zunge, die kann wie Gift sein, dass sie Gift versprüht und schwierig ist, sie auch zu bändigen. Und wir alle wissen, meistens reden wir ja nicht schlecht von einem durch. Gerade auch in der Gemeinde ist man nicht miteinander. Darum funktioniert es meistens hinten durch. In einem Grüppli. Wenn ein paar Leute zusammenstehen. Und ich weiss, in der Schule haben wir das immer so ein bisschen, hat es so Grüppli gegeben. Die einen, die so ein bisschen gegen die anderen gewesen sind. Das gibt es manchmal auch in den Firmen oder so. Und wenn man zu einer Gruppe nachkommt, haben sie immer toll gehabt. Die haben geschwätzt und geschwätzt. Und wenn jemand aus der anderen Gruppe dazugekommen ist, war immer schweigen gewesen. Dann hat man gewusst, aha, anscheinend ist etwas, was nicht für mich gedacht ist. Oder vielleicht auch eben gerade über mich oder die andere Gruppe. Etwas, was man nicht darf hören, aber in der Gruppe gern gepflegt wird. Schlechtes Reden kann auch ganze Gemeinden spalten oder sogar zerstören. Und darum lesen wir gerade auch im Neuen Testament ganz viel von dem. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass man eigentlich viel zu dem Thema in der Bibel lesen, gerade im Neuen Testament, gerade in den Gemeindebriefen. Und man hört, dass es eben eine Gefahr ist. Gott will uns warnen, er will uns zeigen, dass da eine Gefahr besteht, auch für die Gemeinde. Aber es beleidigt auch, dass das schon in frühen Gemeinden Einzug gehalten hat, dass sie auch mit dem gekämpft haben, dass das auch ein Problem war. Ich denke, einige von euch kennen die drei Siebe vom Sokrates. Mal schauen, ob das so funktioniert. Jetzt musst du Kleber drücken. Oder auch nicht. Also vorne hat es noch funktioniert. Ist immer so. Hast du ihn abgemurkst? Das ist kein Problem, hat der Text natürlich auch da. Also nimmst du die nächste, dass nachher dann die nächste Folie kommt. Gut, die drei Siebe des Sokrates. Ganz aufgeregt kommt einer zum weisen Sokrates gelaufen. Höre Sokrates, das muss ich dir erzählen. Stell dir vor, dein Freund, halt ein, unterbricht ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragt der andere voll Verwunderung. Welche drei Siebe? Ja, drei Siebe. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, aber ich denke mir, ich hörte es ja auf dem Markt und so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn schon nicht wahr, ist doch wenigstens gut für mich? Werde ich mich daran erfreuen? Zögernd sagt der andere, nein, das nicht, eher das Gegenteil. Unterbrach ihn der Weise, so lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden. Das Sieb der Notwendigkeit. Ist es notwendig, dass ich das, was dich so erregt, weiß? Brauche ich es, um mein Leben sinnvoll zu gestalten? Notwendig nun gerade nicht, aber also, sagt Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, warum willst du es denn mir erzählen? Lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Sokrates sagt etwas extrem Gutes zu diesem Thema. Wir sollen uns bewusst sein, wir hören immer nur die Hälfte. Und wenn wir immer die Hälfte als wahr anschauen, wird es schwierig, respektive vieles falsch. Es ist einfach nicht die ganze Wahrheit. Und je mehr, dass man über die eine Hälfte redet, desto mehr kommt eine Eigendynamik rein. Aus dem bisschen Wahrheit, wo ist, wird immer weniger, wenn man meistens noch etwas dazu dichtet. Und so entstehen Lügen, Unwahrheiten. Und das ist das, wo der Paulus uns mit dem faulen Wort vorhebt. Und Satan hat seine Freude daran. Das faule Wort. Und das erinnert mich an die letzte Weihernte. Da haben wir mit den Kirschessigflügen ein Problem gehabt. Die hat Weinberg befallen. Und dann ist meistens nur eins oder zwei Beere hat sie angesteckt. Und in einer kurzen Zeit hat ein Beere das andere angesteckt. Das ist gefault und alle rundum auch. Also man sieht, da hat es ein paar gute, aber ganz, ganz viel angesteckte. Das ist extrem schnell gegangen. Das ist innerhalb weniger Tage, hat aus einer schönen Traube so ein Zeichen entstehen. Und es hat gestunken. Wirklich gestunken. Das ist für mich ein Bild. Das hat dazu geführt, dass die einen 70% Ernteausfall hatten. Weil eine Beere das andere angesteckt hat. Sie sind näher zusammen, die Trauben. Bei den Äpfeln die sind ein bisschen weiter auseinander, oder? Aber die Trauben sind näher zusammen. Wenn eins faul ist, tut es die rundherum anstecken. Und so weiter. Und darum geht es so schnell. Und manchmal ist es mit dem faulen Reden genau gleich. Eins steckt das andere an. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Wir kennen den Kevin. Ihr alle nicht, ich auch nicht, das ist auch gut so. Der Kevin ist ein netter Mann. Ein Aktiver, der geht in den Schachclub und er geht in den Jazzclub. Er ist in beiden Clubs aktiv, spielt an Meisterschaften im Schach und an Meisterschaften im Jassen. Alles gut und recht. An einem Tag kommt der Präsident vom Schachclub zum Kevin und sagt, du Kevin, du bist da bei uns im Verein und dort, und ist dir das nicht ein bisschen viel? Überleg dir doch mal, vielleicht ist es besser, wenn du auch nur auf einen Club konzentrierst und dort dann ganz kannst dabei sein. Der Kevin geht zu der Ulla heim, das ist seine Frau, und sagt, du, der Präsident vom Schachclub hat gesagt, sollen wir doch mal überlegen, ob ich nicht mich auf eins konzentrieren und meine ganze Kraft dort einsetzen. Nächsten Morgen trifft Ulla ein befreundetes Bärli. Und Ulla sagt, du, gestern ist mein Mann heimgekommen. Weißt du, was hat er gesagt? Der Präsident vom Schachclub hat ihm gesagt, er müsse sich entscheiden, entweder gegen einen Schachclub oder in einen anderen Club. Beides miteinander ginge nicht. So sind wir ein bisschen weiter weg von der Wahrheit. Das Bärli trifft ein anderes Bärli. Die gehen in den Schachclub. Und das Bärli sagt zum Schachclub-Bärli, du, euer Präsident, hat im Fall Kevin gesagt, er müsse sich bis Ende Woche entscheiden, ob er in den Schachclub will oder in den Jazzclub. Beides geht nicht. Und so ist das weitergegangen und die Leute haben sich geärgert. Haben sich geärgert über so einen Schachpräsident, der mit den Mitgliedern so lausig umgeht. Die quasi will rausfallen, oder? Das führt dazu, dass man mit dem Finger auf ihn zeigt und man sagt, den müssen wir absetzen. Also bei der nächsten Versammlung stellen wir den Antrag, dass wir den Präsidenten ersetzen. Wieso kommt es zu solchen Sachen? Gehen wir zurück zu der Begegnung von der Ulla mit dem ersten Bärli. Wo die Ulla sagt, der Präsident hat gesagt, dass er sich entscheiden muss, entweder oder. Hätte zu einem Fragezeichen kommen. Fragezeichen, ist das wahr? 3,7 des Sokrates. Und dann wäre die andere Möglichkeit, statt das nächste Bärli zu treffen, den Kevin oder den Präsident vom Schachclub zu treffen, um mal zu fragen, du, stimmt denn das? Hast du das wirklich gesagt? Manchmal wäre es gut, wenn wir etwas hören, wirklich die Fragezeichen rauskommen. Oder sogar so ein paar Glocken läuten und wir uns fragen, ist jetzt das wirklich das, was dran ist? Stimmt das wirklich? Tut mir das gut, was ich da höre? Oder ist es ein faules Gerede? Auch der Paulus macht 3 Filter. Nicht die gleichen wie der Sokrates, aber das ist ganz interessant. Er hat auch 3 einfache Filter in seinem Text. Er sagt, das, was wir reden, soll nicht destruktiv, sondern konstruktiv sein. Es soll Segen bringen. Und er sagt, erstens, ich soll mich fragen, ist es gut? Also wir sollen reden, was gut ist. Frage ich mich, ist es gut? Das, was ich sage. Ist es eine gute Nachricht, die mich weiterbringt? Der zweite Filter baut es auf, das, was ich sage. Er baut es. Dient es dem Aufbau von der Beziehung oder dem Aufbau von der Gemeinde? Und der dritte Filter, ist es dann notwendig, dass ich das, was ich sagen will, weitergebe? Oder sollte ich nicht viel mehr das für mich behalten, weil es eben nicht aufbauend ist, weil es eben nicht gut ist? Oder direkt an die richtige Stelle gehen, statt es weiterzutragen zu der betreffenden Person, auf Gemeinde, vielleicht zu der Gemeindeleitung oder zum Pastor, auf das betreffende Glied zugehen, anstatt es weiterzutragen. Der Paulus sagt etwas ganz, ganz Interessantes. Er sagt, damit es Segen bringe denen, die es hören. Also unser Reden soll am Gegenüber Segen bringen. Das ist ganz ein interessantes Wort, das er da sagt. Er sagt, es soll am Gegenüber Segen bringen. Also wenn wir miteinander das Gute reden, bringen wir einander Segen. Wir wollen ein Segen füreinander sein. Faule Rede ist demnach auch ein Segenskiller. Und Segen ist ja das, wo wir wettet miteinander haben. Und es gibt ein Wort von Jesus, wo das aufnimmt. Wo er sagt, in Matthäus 12, 36, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort oder schlechtem Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Ich erschrecke ein bisschen über das Wort, dass wir Rechenschaft geben müssen über das, wo wir unnütz oder schlecht geredet haben. Ein Wort Jesu, wo auch verdeutlicht, dass unser Reden nicht einfach gleichgültig ist, sondern wir müssen Rechenschaft abgeben. Und ich denke, manchmal sind wir uns auch nicht ganz über das bewusst. Unser Reden soll also konstruktiv und nicht destruktiv sein. Denn das bringt effektiv Segen, so wie es uns der Paulus sagt. Und manchmal ist es auch wichtig, dass wir da einander helfen. Dass wir einander helfen, auch gegen schlechte Rede zu stehen. Dass wir es auch nicht zulassen. Schlussendlich ist auch unsere Entscheidung, was mache ich mit dem, wenn die Ulla kommt und mir etwas sagt. Sage ich, stopp, ich will das prüfen. Ich will es nicht einfach annehmen als wahr. Oder gebe ich es weiter. Wir sehen, Sokrates gibt uns Tipps, aber auch der Paulus. Gegen das faule Reden auftreten ist manchmal schwierig. Gerade wenn es so schön läuft. Und ich habe ein fiktives Beispiel vom Entgegentreten gesucht und eins gefunden. Und zwar von einem Hauskreis, wo die Teilnehmer gerade zusammensitzen und über die Missstände der Gemeinde reden. Und da heisst es, auf einmal unterbricht einer der Teilnehmer das Gespräch und sagt, Schluss jetzt. Habt ihr denn geprüft, ob es richtig ist, was ihr hier weitergebt? Und habt ihr denn überlegt, ob es weiterhilft, was wir jetzt miteinander besprechen? Ich schlage vor, wir beten für diese Dinge, über die wir gesprochen haben. Wir sollten uns auch überlegen, ob wir mit unserem Hauskreis nicht selbst dazu beigetragen haben, dass es dazu kommen konnte. Lasst uns überlegen, was wir tun können, um die Gemeinde an dieser konkreten Stelle zu unterstützen. Auch am faulen Wort entgegentreten. Und das ist schon der dritte Punkt. Der Paulus sagt uns, dass Grimm, Lästerung, Geschrei, Bosheit nicht soll bei uns sein. Das Gleiche sagt uns der Jakobus. Und er sagt, darum, liebe Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu reden und langsam zum Zorn. Offenbar gibt es Sachen, die immer wieder in unser Haus drohen, Einzug zu nehmen, in die sauberen Zimmer. Sie kommen rein und denken, da ist es wichtig, dass wir auch immer wieder uns prüfen. Wie ist es in unserem Haus? Wie ist es in unseren Zimmern? Und prüfen, wie gross ist der Anteil von mir an dem Ganzen. Und wenn ich mich zuerst prüfe und mich frage, was ist mein Anteil? Manchmal gibt es gar keinen Grund mehr zum Zorn auf den anderen, weil eben mein Anteil auch beträchtlich ist. Und Jesus sagt uns in Matthäus 7, 3-5, was siehst du den Splitter im Auge von deinem Bruder und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Zieh doch zuerst den Balken aus deinem Auge und dann schau, wie du den Splitter aus dem Auge von deinem Bruder ziehst. Staun immer wieder, wie Jesus in Bilder, in Gleichnis Sachen darstellt. Das ist etwas, was wir uns vorstellen können. Wo man sagt, aha, manchmal sehen wir beim anderen da den Splitter und vergessen, dass wir vielleicht einen ganzen Balken im Auge haben. Darum soll sich jeder prüfen, bevor er die Fehler der anderen gross macht oder Lügen verbreitet. Jesus sagt, der, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ein wichtiges Wort, das er uns im Johannes 8, 7 weitergibt. Dann, wenn Zorn aufkommt, dann wollen wir doch miteinander einfach auch vergeben. Weil das ist das Gebot von Jesus. Er sagt, tönt Vergebung praktizieren, liebet einander. Liebet einander untereinander, wie ich euch geliebt habe. Vergebt einander. Und es ist so wunderbar, wie Gott euch sagt, wie er vergibt. Er sagt uns in Jeremia 31, 34, ich will deiner Sünde nimmer mehr gedenken. Er will sie werfen ins tiefste Meer. Dort versinkt sie für immer. Und er denkt gar nicht mehr daran, dass er sie jemals dort reingeworfen hat. Es ist seine Entscheidung. Und wenn wir Jesus im Herz haben, können wir auch eine Entscheidung treffen. Wir können uns auch entscheiden. Vergeben, wie Jesus vergibt. Vergeben, wie Gott vergibt. Indem wir nicht mehr an das denken, was passiert ist. Dass wir am anderen vergeben und uns entscheiden, nicht mehr daran zu denken. Es gibt so die Leute, die negative Sachen sammeln. Das ist also nicht esoterisch oder so, sondern die tun so die negativen Sachen in Konservierungsgläser aufbewahren mit dem Datum. Und wenn dann irgendetwas ist, dann geht man ins Regal, nimmt das raus und sagt, schau jetzt, 27.08., 1926 oder was auch immer. Ich glaube, noch nicht so viele Leute, die da dabei sein können. Da hast du. Oder? Manchmal neigt man auch dazu, den alten Seich wieder vorzunehmen und dem anderen zu präsentieren. Aber die Bibel sagt, dass wir nicht mehr der Verfehlung gedenken. Wir sollen es vergessen. Und das ist ein Entscheid, das ist nicht nur ein Bauchgefühl. Das müssen wir auch wollen. Und das können wir nicht einfach. Wir können es nicht einfach. Aber Jesus in uns hilft uns dabei, dass wir vergeben können. Denn für das ist er gestorben am Kreuz. Zur Vergebung von unseren Sünden. Und so sollen auch wir vergeben. Wir sind fähig zu vergeben, weil Jesus uns vergeben hat. Wir sollen also freundlich und nicht verbittert sein. Wir sollen den Auftrag wahrnehmen. Und ich denke, wir alle haben ganz viele Übungsmöglichkeiten in unserem Leben, aber auch in der Gemeinde, einander zu vergeben. Weil jeder wird auch immer wieder an seinem Gegenüber schuldig. Tun wir doch das auch trainieren. Tragen wir uns doch einfach die Fehler nicht ewig nach und vergeben wir doch, wie Jesus uns vergibt. Fehler passieren überall. In unseren Familien, in unseren Firmen, in unseren Gemeinden. Aber manchmal suchen wir auch einfach das Haar in der Suppe und manchmal werden aus Mucken Elefanten. Und das ist gut, wenn man sich vorne fragt, was ist wirklich wahr? Lasst uns doch in der Liebe wandeln, miteinander, so wie es Jesus uns vorgelebt hat. Wenn wir bewusst sind, wir müssen gerade stehen für jedes Wort. Und Jesus sagt, wir sollen uns lieben. Nehmt uns an, so wie wir sind. Weil wenn wir vergeben können, wird unser Herz frei und wir müssen nicht verbittert sein. Und Jesus ermutigt uns, gerade auch mit der Liebe, die er uns gibt, die Paulus so schön im Korinther 13 beschreibt, mit dieser Liebe einander anzunehmen. Und das heisst, Liebe ist langmütig, sie ist freundlich. Sie sucht nicht das Ihre. Also selbstlose Liebe hilft uns, auch den anderen anzunehmen. Und Liebe ist ja gerade unser Markenzeichen. Jesus sagt, jedermann soll erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein gewaltiges Wort. Oder Johannes 15,12 sagt er auch, mein Gebot ist, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dazu gehört, dass wir einander auch tragen. Auch die Unmöglichen. Und die Unangenehmen, dass wir das Gesetz von Christus erfüllen. Das ist eins zu früh. Ich wünschte mir, dass wir als Gemeinde hier in Männendorf Uetiken eine Gemeinde sind, wo Lügen keinen Platz haben. Wo wir offen und wohlwollend aufeinander zugehen, einen offenen und wohlwollenden Umgang miteinander haben. Dass wir uns bei allem Negativen fragen, ist es wirklich wahr? Und dass wir uns immer bewusst sind, es ist immer nur ein Teil von der Wahrheit. Ich wünsche mir, dass wir Gerüchte entgegentreten und konkret auf Personen zugehen und klären. Dass Liebe untereinander ist, so wie es Jesus uns vorgelebt hat. Dass wir so eine Gemeinde sein dürfen, die Segen bringt, wie man das Gute zueinander redet. Das Gute und Wahre einander reden und Segen bringt Segen. Wenn wir das? Wenn wir Segen füreinander sein? Ich möchte mit der Losung, mit der erweiterten Losung von diesem Jahr schliessen. Zum Römer 15, da heisst es, er helfe euch, Jesus Christus, zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Eine Herausforderung fürs ganze Jahr. Amen.